damit ich auch alle nochmal ganz herzlich begrüßen, auch im Online-Meeting. Wir wollen heute weitermachen mit dem Thema unsere Identität in Christus. Wir haben schon eine Predigt darüber gehört. Trotzdem möchte ich einfach nochmal kurz erläutern, worum es geht. Ja, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann sagt uns die Bibel, dann sind wir in Christus und Christus in uns. Und die Bibel sagt uns, dass uns in Christus jeder geistliche Segen geschenkt worden ist, dass uns die Gnade Gottes in ihm gegeben worden ist, dass wir in ihm all diese Segnungen haben und auch alles haben, was wir brauchen, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, um ihm zu dienen. Ja, all das ist uns in ihm geschenkt. Die Bibel sagt uns aber auch, dass wir uns dieser Dinge oft gar nicht bewusst sind, ja, dass wir tagtäglich durchs Leben gehen, ja, und ja, immer wieder in der Situation sind, dass wir diese Sachen vergessen und dass wir oft unser Leben so anpacken und leben, als würde das alles gar nicht zutreffen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder mit diesem Thema beschäftigen, mit all diesen Reichtümern, die uns in Christus gegeben sind, dass es auch eine ganz praktische Auswirkung auf unser Leben hat. Dass wir diese Dinge also im Glauben erfassen und dann auch im Glauben danach leben dürfen. Und ein ganz wichtiger Bereich, der uns hier gesagt wird in der Bibel, ist, dass das Alte vergangen ist. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Es wird auch manchmal ausgedrückt, eine neue Kreatur. Also es ist wirklich ein Wunder, das geschieht, wenn jemand zum Glauben kommt. Gott tut ein Wunder an einem Menschen. Denn als die Jünger Jesus gefragt hatten, nachdem er gesagt hat, wie schwer es für einen Reichen ist, in das Himmelreich zu kommen, dann hatten sie ihn gefragt, wer kann überhaupt gerettet werden? Und seine Antwort war, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Menschlich gesehen ist es unmöglich, aber Gott macht das möglich, dass Menschen gerettet werden. Es ist dieses Wunder nötig. Und wenn Gott dieses Wunder tut an einem Menschen, dann ist er eine neue Schöpfung, so wie wir es hier lesen. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Und natürlich stellt sich jetzt die Frage, wenn doch alles neu geworden ist, warum haben wir dann immer wieder mit Versuchungen zu kämpfen, mit Dingen zu kämpfen, die uns Mühe machen und den Eindruck, es ist doch nicht alles neu geworden. Und das ist wieder das, was uns die Bibel sehr oft sagt, diese Diskrepanz, die es gibt zwischen unserer Stellung und unserem Wandel oder Zustand. Von der Stellung her sind wir zu Fülle gebracht, sind wir vollkommen in Christus, haben all diese Segnungen. Aber unser Zustand entspricht eben nicht dieser Stellung. Und die Bibel fordert uns hier auf, dass wir zum Herrn Jesus hinwachsen und dass praktisch unser Zustand, unser Wandel immer mehr dem entspricht, was wir von der Stellung her schon sind. Und genau dazu dient eben auch die Beschäftigung mit diesem Thema und den dazugehörigen Bibelversen. Nun stellen wir uns natürlich die Frage, was ist die Grundlage für das alles? Und das wird uns sehr schön in 2. Korinther 5, Vers 21 gesagt. Da heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Also hier geht es um Jesus Christus. Ja? Jesus Christus wusste von keiner Sünde. Er ist der vollkommene, reine, fleckenlose. Er ist der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, der Mensch geworden ist, der bereit war, zu uns zu kommen in diese gefallene Welt. Er wusste von keiner Sünde, er hat niemals eine Sünde begangen, nicht mal in Gedanken. So rein und so vollkommen ist er. Und weil er so rein und so vollkommen ist, konnte er auch unser Stellvertreter werden, konnte er an unsere Stelle treten und für unsere Sünden sühnen. Und das ist das, was dieser Vers ausdrückt. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Dass Jesus in diese Welt gekommen ist, war von Anfang an mit dem Ziel, für uns zu sterben. Er ist geboren worden, um zu sterben. Er ist geboren worden, um natürlich zunächst ein vollkommenes Leben zu leben, das Reich Gottes zu verkündigen, all die Dinge zu tun, die er getan hat, die Wunder, um wirklich zu bezeugen, wer er ist. Und dann wurde er verraten, ausgeliefert und ans Kreuz genagelt. Und die Bibel sagt uns, dass er am Kreuz zur Sünde wurde, das heißt unsere Schuld und Sünde. Ja, wenn wir an ihn glauben, dürfen wir das bekennen und sagen, dass unsere Schuld und Sünde auf ihn gelegt wurde. Er wurde an unserer Stelle zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und warum war das nötig? Das war nötig, weil wir alle tagtäglich sündigen und das Ziel Gottes für unser Leben verfehlen. Die Bibel sagt, dass der Mensch ein gefallener Sünder ist und dass wir sündigen in Gedanken, in Worten und auch in Taten. Und darin sind sich alle Menschen gleich. Das heißt aber nicht, dass alle gleich viel sündigen. Ja, es gibt natürlich Menschen, die immer sehr hervorstechen, wie zum Beispiel ein Adolf Hitler. Und wenn man sich damit vergleicht, dann sagen viele, dagegen bin ich ja ein Heiliger. Aber dennoch sagt uns die Bibel, dass wenn auch nicht in der Praxis alle gleich viel sündigen, ist das Potenzial zur Sünde sehr wohl bei jedem Menschen vorhanden. Und das wirkt sich aber nicht nur, das bleibt nicht nur beim Potenzial, sondern das äußert sich auch in praktischen Sünden. Und wenn wir betrachten, was Sünde ist, dann wird das deutlicher. Sünde ist ja alles das, was nicht Gottes Willen entspricht. Gott hat seinen Willen geoffenbart in seinem Wort, in der Bibel hat er uns seinen Willen gezeigt. Da haben wir seinen Willen. Und wenn wir nur mal die 10 Gebote nehmen, dann sehen wir, das können wir nicht erfüllen, denn Gott schaut auch auf das Herz. Gott schaut nicht nur darauf, ob jemand äußerlich irgendeinen Maßstab erfüllt, sich äußerlich an irgendwelche Dinge hält. Das könnte man schon machen. Man könnte einmal pro Woche in die Gemeinde gehen, man könnte zu den Nachbarn höflich sein, man könnte ab und zu einem Bettler was geben, man könnte dieses und jenes tun. All das, wo sich die Menschen denken, das ist ja gut. Also äußerlich einem Maßstab zu entsprechen, das ist nicht schwierig. Aber wirklich von Herzen Gott zu lieben, Gott zu dienen und unsere Nächsten zu lieben, da sieht es schon ganz anders aus. Vor allem, wenn der Nächste uns unangenehm ist. Wenn wir einfach sagen, der liegt mir nicht. Ja, mit dem komme ich einfach nicht aus. Der soll seinen Weg gehen und ich gehe meinen Weg. Ja, dann wird es schwierig. Aber genau da verlangt die Bibel von uns, dass wir lieben. Dass wir sogar unsere Feinde lieben. Also überlegt mal, der Feind, der uns wirklich Böses will, den sollen wir lieben. Aber man tut sich ja schon schwer, den zu lieben, der uns gar nichts Böses will. Und so sehen wir, dass der Maßstab Gottes für uns unerreichbar ist und dass wir diesen Maßstab auf jeden Fall verfehlen. Wir können jetzt alle Gebote durchgehen, vom Lügen bis zum Stehlen, bis zum Begehren. Wenn Gott ins Herz schaut und unsere Motivation anschaut, dann müssen wir einfach bekennen, dem können wir nicht entsprechen. Und tatsächlich sagt uns die Bibel, dass wenn wir uns mit der Wahrheit Gottes beschäftigen, dass dann der Heilige Geist wirkt und dass er uns diese Dinge aufzeigen kann, wie sündig wir sind. Dass wir mehr und mehr erkennen, wie wir sind und dass wir es wirklich verdient hätten, verurteilt zu werden, gerichtet zu werden. Das sagt uns die Bibel, denn der Sünde Sold ist der Tod. Ja, Gottes Zorn offenbart sich über alle Ungerechtigkeit des Menschen. Die Bibel sagt uns, dass Gott so heilig ist, dass er Sünde bestrafen muss, dass er Sünde richten muss. Und das tut er letztendlich im letzten Gericht, sagt uns die Schrift. Und die Bibel sagt uns, wenn wir dann gerichtet werden, dann wird dieses Gericht ein ewiges Gericht sein. Aber genau hier kommt dieser Vers ins Spiel, dass Jesus Christus bereit war, selbst zur Sünde zu werden, dass er bereit war, unsere Stelle einzunehmen. Wir hätten es verdient, gerichtet zu werden, und das Kreuz war ein Gericht. Am Kreuz wurde der Sohn Gottes gerichtet, der ewige Sohn Gottes wurde zur Sünde gemacht, wurde wie ein Verbrecher behandelt. Und das ist wichtig für dich und für mich, dass wir immer wieder darauf schauen, auf diese Liebe Gottes, dass wir sehen, Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen. Er hing dort für dich, er litt dort für dich, er machte das alles für dich durch. So sehr hat er dich geliebt. Und leider ist es aber so, dass wenn wir das hören, dass wir doch oft viel zu gleichgültig bleiben. Dass es uns irgendwo doch bis zum gewissen Grad egal ist, entweder weil wir es schon so oft gehört haben oder weil wir denken, das brauche ich doch nicht. Ja? Ich schaffe es selber, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Da brauche ich doch niemanden, der für mich stirbt, der mir die Sünden vergibt. Ich schaffe das aus eigener Kraft. Aber wenn Jesus wirklich so gelitten hat und das alles durchgemacht hat und sogar ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann sehen wir, das war nötig. Das war nötig. Wenn es nicht notwendig gewesen wäre, dann hätte Gott seinen Sohn auch nicht schicken müssen und dann hätte er nicht am Kreuz leiden müssen. Aber weil es keinen anderen Ausweg gibt, musste genau das geschehen, dass Jesus ans Kreuz geht und all unsere Schuld und Sünde auf sich nimmt. Und wir sehen hier, dass ein wunderbarer Tausch geschieht. Jesus, er wird zur Sünde, er wird behandelt und gerichtet wie ein Verbrecher. Und wir werden zur Gerechtigkeit Gottes, heißt es hier, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus hat also unseren Platz eingenommen, hat unsere Schuld und Sünde bezahlt, damit wir die Gerechtigkeit Gottes empfangen, dass wir sie empfangen wie ein neues Gewand. Der natürliche Mensch, der gefallene Mensch, hat ein Gewand, ja, das man mit einem schwarzen, schmutzigen, dreckigen Gewand vergleichen kann. Das sind die Sünden. All diese Sünden machen uns vor Gott nicht annehmbar. Sie machen uns inkompatibel, kann man sagen, mit dem heiligen Gott. Aber nun geschieht etwas Wunderbares. Durch das Erlösungswerk werden unsere Sünden abgewaschen, werden wir gereinigt und bekommen ein neues Gewand, ein weißes, reines Gewand, mit dem wir vor Gott bestehen können. Und Gott sieht uns dann so an, als wären wir so gerecht wie Jesus Christus selbst. Und das ist dieser wunderbare Tausch. Jesus nimmt unsere Stelle ein, er wird zur Sünde, er stirbt und wir dürfen in Christus sein und dürfen in ihm seine Gerechtigkeit haben und dürfen eben gerecht vor dem Vater erscheinen. Und so werden wir auch beim Vater bestehen können, bei Gott, vor Gott bestehen können, wenn wir Jesu Gerechtigkeit haben, wenn wir mit seiner Gerechtigkeit vor Gott erscheinen, dann sind wir wohlgefällig und dann können wir nicht verurteilt werden, weil wir auf der einen Seite die Reinigung haben von all unserer Schuld und auf der anderen Seite eben die Gerechtigkeit des Herrn selbst. Und das ist ein wunderbarer Tausch, der uns hier gezeigt wird in der Bibel. Und das ist auch die Basis für all die Segnungen, die wir bekommen. Wir haben in Christus all diese reichen Segnungen. Und da wollen wir uns die nächste Segnung anschauen, beziehungsweise erstmal, wodurch das geschieht und dann, was wir in Christus haben. 1. Korinther 1, Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Also hier geht es um Gott, den Vater, durch ihn, durch den Vater seid ihr in Christus Jesus. Das heißt, durch den Vater, dem Vater haben wir es zu verdanken, dass wir in Christus Jesus sind, wenn es denn so ist, dass wir in Christus Jesus sind. Das bezieht sich auf die wirklich wahren Gläubigen, die auf das Erlösungswerk vertraut haben und weiterhin vertrauen, die wirklich gerettet sind. Die können sagen, dass sie durch den Vater in Christus Jesus sind, durch ihn. Also wir haben das nicht uns selbst zuzuschreiben, sondern wir dürfen Gott dafür danken, dass es so ist. Und dann geht es weiter, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Hier sehen wir, dass wir in Jesus alles haben. Wir haben die Erlösung, von der wir gesprochen sind. Wir sind frei von aller Schuld und Sünde. Wir haben in ihm Weisheit. Ja, alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis sind in Jesus Christus verborgen. Wenn wir also weise werden wollen, wo müssen wir hingehen? Zu Jesus Christus und zu seinem Wort. Nicht zur weltlichen Weisheit, sondern wirklich zu ihm und zu dem Wort, das er uns gegeben hat. Das ist die Quelle aller wahren Weisheit. Zur Gerechtigkeit, die finden wir auch in ihm, in Jesus, und Heiligung und Erlösung. Und Heiligung, das ist genau das, was ich vorher erwähnt habe, dass wir im praktischen Wandel auch Jesus immer ähnlicher werden. Dass wir das tun, was ihm gefällt und dass wir immer mehr so werden wie Jesus. Das ist Heiligung. Dass wir immer mehr seiner Heiligkeit entsprechen. Und das ist auch der Bereich, wo praktisch unsere Stellung sich unterscheidet von unserem Wandel, weil wie gesagt, und das ist wichtig, dass wir das immer wieder uns vor Augen halten, dass wir von der Stellung her zur Fülle gebracht worden sind, geheiligt worden sind, gereinigt sind und all die Segnungen haben, die uns die Bibel mitteilt. Wir lesen dann auch in der Bibel, dass wir Söhne Gottes sind. Galater 3, 26 bis 28. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Also wir dürfen Söhne Gottes sein. Die Bibel sagt uns auch, dass wir Kinder Gottes sind. Das entspricht dem. Das bezieht sich natürlich sowohl auf Söhne als auch auf Töchter. Wir sind alle eins in Christus. Hier heißt es ja auch weder Mann noch Frau, weder Jude noch Grieche. In Jesus sind wir alle eins. Das bedeutet natürlich nicht, dass Gott nicht unterschiedliche Rollen vorgesehen hat. Das ist durchaus der Fall. Aber es zeigt uns die Wertigkeit vor Gott. Wir sind vor Gott alle gleich wertvoll und sind eins in Christus. Durch den Glauben heißt es hier in Christus Jesus. Und wir lesen hier auch, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Das bezieht sich jetzt nicht auf die Wassertaufe. Denn man kann jemand mit Wasser taufen und er ist noch genauso ungläubig wie davor. Hier geht es aber darum, dass man Christus angezogen hat. Hier geht es also nicht um die Wassertaufe, sondern um das, was dieser Begriff an sich noch aussagt. Was ist Taufe? Die Wassertaufe bedeutet ein Untertauchen ins Wasser und dann wieder ein Auftauchen. Dadurch identifiziert man sich mit Jesus, mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Hier geht es aber darum, dass wir in Christus hineingetauft sind. Dass wir also in ihn hineinversenkt sind, dass wir in ihm sind, dass wir eins sind mit ihm. Alle, die zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen, werden in dem Moment in Christus hineingetauft und sind sozusagen vollkommen in Christus hineinversenkt. Jesus ist alles. Ja, wir sind in Christus und Christus in uns. Und deswegen heißt es dann auch, ihr habt Christus angezogen. Wir sind überkleidet mit Christus. Ja, unser neues Leben, unsere neue Identität ist Jesus Christus. Deswegen ist es auch richtig zu sagen, es ist alles neu geworden. Und das bezieht sich auf alle, egal welche gesellschaftliche Stellung diejenigen haben, ob sie Mann oder Frau sind, ja, hier Knecht oder Freier, wir sind alle eins in Christus Jesus. Und das ist auch schön, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten, denn die Bibel sagt, dass es ein großes Vorrecht ist, dass wir Söhne Gottes, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Dann haben wir, und das habe ich am Anfang schon erwähnt, die Gnade Gottes in Christus Jesus. In ihm ist uns die Gnade Gottes gegeben. 1. Korinther 1, Verse 4 bis 9. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Also Paulus dankt hier für die Korinther. Und warum dankt er? Er dankt für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Und dafür dürfen auch wir danken. Wir dürfen danken für uns, für die Gnade, die uns gegeben ist. Und wir dürfen auch danken für die Geschwister, für die Gnade Gottes, die den Geschwistern gegeben ist. Und es heißt hier in Verbindung mit der Gnade Gottes, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm. Ja, das ist ein Wunder. Eine wunderbare Wahrheit, dass egal wie arm wir vielleicht auch sind in dieser Welt, trotzdem sind wir reich in ihm. Es geht hier weiter in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist. Also in all dem, was der Herr uns schon geschenkt hat, an seiner Erkenntnis sind wir reich geworden, reich gemacht. Und wir sollen ja in diesem Bereich, wie ich schon erwähnt habe, auch wachsen, dass wir mehr und mehr das erkennen, was uns geschenkt worden ist, dass Gott uns das aufzeigt in Verbindung mit seinem Wort, all diese kostbaren Wahrheiten, die wir in Christus haben. Und das heißt hier, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Ja, die Bibel sagt uns, dass jeder Gläubige begabt ist von Gott, um den anderen zu dienen. Und tatsächlich sollen wir in der Gemeinde einander dienen und das eben auch gebrauchen, was Gott uns gegeben hat, dass wir füreinander da sind. Und wir tun das, während wir die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwarten. Gläubige sollen tagtäglich in der Erwartung leben, dass der Herr Jesus wiederkommt. Der Jesus hat uns versprochen, dass er jederzeit kommen kann. Jederzeit kann er uns zu sich hin entrücken, sagt uns die Bibel. Für die Entrückung müssen keinerlei Bedingungen erfüllt sein. Es gibt ja zukünftige Dinge, die uns die Bibel sagt, wie dass Israel wieder gesammelt wird, dass das Land wieder existieren wird, ja, dass der Tempel wieder existieren wird. Alle möglichen Dinge, von denen wir einige schon erfüllt sehen. Aber all das ist nicht nötig dafür, dass Jesus uns zu sich hin entrücken kann. Schon Paulus hat darauf gehofft, dass er überkleidet wird und nicht entkleidet wird, was bedeutet, er hoffte, dass er nicht physisch sterben muss, sondern direkt einen neuen Leib, den Herrlichkeitsleib, bekommt. Und wenn Paulus damit gerechnet hat und darauf gehofft hat, sollen auch wir das tagtäglich tun. Und es ist gut, wenn wir das morgens schon tun. Ja, mir geht es so, dass es nicht immer so präsent ist. Da muss ich mir das immer wieder bewusst machen. Ja, Moment mal, der Herr Jesus kann ja jederzeit kommen. Ja, darauf soll ich mich freuen. Und deswegen ist es gut, wenn wir morgens sagen, Herr Jesus, ja, vielleicht kommst du heute. Und lass mich heute auch dir so dienen, wie jemand, der seinen Herrn erwartet. Und genau das sollen wir tun. Wir sollen dem Herrn dienen, wir sollen einander dienen, während wir die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwarten. Und es heißt hier auch weiter, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Ja, das ist eine wunderbare Wahrheit, dass Jesus an den Herzen der Gläubigen wirkt, dass er sie festmacht. Und es heißt, er wird euch festmachen bis ans Ende. Das ist ein großes Versprechen. Und das Wissen darum, das sollte uns Mut machen, ihn umso mehr zu lieben, umso dankbarer zu sein und ja, uns ihm zur Verfügung zu stellen, sodass wir unverklagbar sind. Ja, oft ist es ja so, dass wir, wenn wir merken, wir leiden unter diesem sündigen Leib, in dem wir uns noch befinden, ja, und wünschen uns endlich den Herrlichkeitsleib zu bekommen, dass wir dann doch merken, ja, wie schwach wir sind und dass wir uns selbst anklagen. Und das Schöne ist aber, der Jesus wird es bewerkstelligen, dass wir an jenem Tag unverklagbar sind. Wenn wir natürlich jetzt merken, dass wir gesündigt haben, sollten wir das dem Herrn bekennen und vertrauen, dass er uns die Sünde vergibt, dass er treu und gerecht ist, uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit und auch auf diese Verheißung uns stützen. Er wird dafür sorgen, dass wir unverklagbar sind. Das darf uns jetzt schon Mut machen, ihm zu dienen und uns ihm zur Verfügung zu stellen. Diese wunderbare Wahrheit. Denn Gott ist treu, heißt es hier, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Gott ist treu. Ja, wie oft ist es bei uns so, dass wir nicht treu sind. Aber doch ist Gott treu. Darauf dürfen wir uns stützen. Das soll dann nicht als Vorwand dienen für die Sünde, aber das darf uns Mut machen, wenn wir leiden unter unseren Schwachheiten und dass wir wissen, in allem dürfen wir uns dem Herrn anbefehlen, ihn um Vergebung bitten und uns durch ihn verändern lassen. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, mit Jesus Christus, unserem Herrn. Und das ist schön, dass wir diese Gemeinschaft haben dürfen und auf dieser Basis auch Gemeinschaft miteinander haben dürfen. So, wie wollen wir das jetzt ganz konkret anwenden? Ich hatte schon ein paar Dinge erwähnt, die wir jetzt nochmal hier zusammenfassen. Erstens, danke Gott für seine Gnade. Ja, wir sollen dankbar sein, alle Zeit dankbar sein. Nun frage ich dich, wie oft bist du dankbar? Oder wie oft ist es so, dass doch die Nöte und Sorgen des Alltags jegliche Dankbarkeit verdrängen? Stattdessen sollte es andersrum sein. Unsere Dankbarkeit sollte die Nöte des Alltags verdrängen. Wenn wir anfangen, dankbar zu sein, ihm zu danken für diese große Gnade, die wir bekommen haben, für all das, was er uns geschenkt hat, dann verändert das den Sicht auf die Dinge, auch auf unseren Alltag. Dann ist es nicht so, dass der Alltag uns erdrückt, die Nöte uns erdrücken, sondern dann dürfen wir dankbar auf den Herrn schauen, der alles schon geplant hat und der uns sicher ans Ziel bringen wird und der uns auch in all unseren tagtäglichen Herausforderungen helfen wird. Dann diene dem Herrn, denn dafür bist du ausgerüstet worden. Ja, wir sind dafür ausgerüstet worden, dem Herrn zu dienen. Wir können ihm dienen durch seine Gnade. Wir müssen nicht sagen, ich bin so schwach und unfähig, ich kann dem Herrn nicht dienen. Nein, wenn du hier bist, wenn du noch nicht zum Herrn heimgegangen bist, dann bist du berufen, ihm zu dienen und du kannst es auch tun. Es heißt nicht, dass du genau wie Bruder X oder Schwester Y genau gleich Gott dienen kannst mit dem gleichen Dienst, weil jeder hat einen anderen Dienst bekommen. Aber doch sind wir alle dazu berufen, dem Herrn zu dienen und wir sind alle dazu ausgerüstet, das zu tun und wir sind alle dazu befähigt worden, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Also fasse Mut und diene dem Herrn. Ja, und überlege auch, wie du den Geschwistern dienen kannst, aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Dann erwarte den Herrn, dass wir uns immer wieder auch dessen bewusst werden, der Herr kommt bald. Ja, den Gläubigen in Verfolgung, in Not, ist das ein großer Trost, wenn sie gequält werden und Schweres durchmachen, dass sie wissen dürfen, es kann jetzt sofort vorbei sein. Der Herr Jesus kann sie jetzt zu sich holen, kann sie entrücken, weil er hat gesagt, dass er bald kommt. Wirklich in dieser Erwartung zu leben, das ist ein großes Geschenk und auch eine Aufforderung an uns. Wollen wir uns den nächsten Vers anschauen? 2. Korinther 1, 21 bis 22. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Ja, es ist schön zu wissen, dass wir in Jesus Christus festgegründet sind. Es ist nicht so, dass wir mit einem seidenen Faden mit ihm nur verbunden sind, der jeden Moment reißen kann. Nein, wir sind festgegründet in ihm und das hat Gott gemacht. Das heißt hier, Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet, das andere schauen wir gleich an, wir sind also zusammen in Christus festgegründet. Das dürfen wir also auch für unsere Geschwister wissen. Sie sind festgegründet in Christus. Ja, das ist etwas Schönes, dass wir wissen, das betrifft nicht nur mich, sondern auch die Geschwister, die ich liebe, sie sind auch festgegründet in ihm. Und es geht dann weiter, und uns gesalbt hat. Manchmal wird diese Salbung so verstanden, dass man sagt, ja, wir müssen tagtäglich neu gesalbt werden, um dem Herrn zu dienen, aber das ist nicht richtig, sondern wir sind ein für alle Mal gesalbt. Johannes sagt uns, wir haben die Salbung. Und was ist eine Salbung? Ja, das finden wir schon im Alten Testament, das Konzept, wenn zum Beispiel ein König gesalbt wurde für das Königtum. Es wurden Salbungen verwendet, um einzusetzen für ein Amt oder für einen Dienst. Ja, so wurde der König mit Öl gesalbt. Und Jesus Christus heißt der Gesalbte, ja, der Messias, Meschiach. Im Hebräischen der Gesalbte. Also Jesus ist der Gesalbte. Der Gesalbte ist eben, um das Erlösungswerk durchzuführen, aber auch um die Verheißungen zu erfüllen, die dem Volk Israel gegeben worden sind, um der Retter, der Messias Israels zu sein. Er ist der Gesalbte. Und so dürfen auch wir wissen, dass wir gesalbt sind. Das geschieht in dem Moment, wo wir zum Glauben kommen an den Herrn Jesus Christus, sind wir gesalbt. Das heißt, wir haben die Fähigkeit, sein Wort zu verstehen, Gottes Wort zu verstehen und wir sind befähigt, ihm zu dienen. Wir sind für den Dienst, für ihn abgesondert. Es heißt, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Ja, wozu wurde solch ein Siegel verwendet? Ein Siegel war zum Beispiel ein Siegelring, aber es gab auch andere Siegel, aber ein Siegelring ist etwas sehr Bekanntes. Zum Beispiel der König hatte einen Siegelring, wenn er etwas versiegelt hat, dann war es sicher, dieses Schreiben zum Beispiel, dass es versiegelt ist, das stammt wirklich vom König. Es wurden auch Briefe oder Sendungen versiegelt, um sicherzustellen, dass sie nicht geöffnet werden, bis sie das Ziel erreicht haben. Und dieses Bild wird hier gebraucht. Ja, jemand, der zum Glauben kommt, er ist versiegelt. Die Bibel sagt, versiegelt durch den Heiligen Geist. Das ist auch etwas Einmaliges, was geschieht, wenn jemand zum Glauben kommt. Und dadurch wird sichergestellt, er wird das Ziel sicher erreichen. Und es ist auch es wird auch dadurch zum Ausdruck gebracht, derjenige gehört zu Gott, zu Jesus Christus. Und ähnlich ist das Unterpfand des Geistes. Ein Unterpfand war etwas, was man bekommen hat, als Garantie, dass man etwas anderes empfangen wird. In der Bibel ist es in dem Fall das Unterpfand für das Erbe, das Gläubige bekommen werden. Sie haben jetzt schon den Heiligen Geist bekommen und das ist die Garantie dafür, dass sie eines Tages auch das Erbe empfangen werden. Das heißt, wir sehen, dass diese Dinge auch zusammenpassen zu der Aussage fest gegründet. Gott hat dafür gesorgt, dass diejenigen, die zu ihm gehören, fest gegründet sind und dass sie auch sicher das Ziel erreichen werden und dass sie in dieser Zeit, wo sie unterwegs sind, als Fremdlinge in dieser Welt, auch Gott dienen können. Dann sagt uns die Bibel, dass wir als Gläubige auch Teil des Leibes Christi sind. 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Ja, wir hatten schon gesehen, dass wir in Christus hineinversenkt sind. Und hier heißt es jetzt, wir sind alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Und das ist der Leib Jesu Christi. Sein Leib ist hier auf der Erde, das ist die Gemeinde. Das heißt, in dem Moment, wo jemand zum lebendigen Glauben an den Herrn kommt, wird er Teil des Leibes Christi, wird er Teil der weltweiten Gemeinde Jesu. Das heißt, unabhängig davon, ob man sich einer örtlichen Gemeinde angeschlossen hat oder nicht, ist man Teil des weltweiten Leibes Christi. Aber man ist dann auch aufgefordert, das auch örtlich durch den Anschluss an eine örtliche Versammlung zum Ausdruck zu bringen, weil man dort ja einander dann dient. Ja, man kann dem Leib Christi nicht dienen, wenn man sich nicht dorthin versammelt, wo die Gläubigen sich versammeln. Wenn man ein Einzelgänger-Christentum lebt, dann bringt man all diese Dinge nicht zum Ausdruck, die Gott, zu denen Gott uns beauftragt und berufen hat, nämlich, dass wir den Geschwistern dienen, dass wir füreinander da sind. Das ist der Dienst in der Gemeinde und gemeinsam sollen wir auch ein Zeugnis sein für den Herrn. Wir sind also schon Teil des weltweiten Leibes Christi, egal, hier ist wieder diese Aussage, egal ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Es ist der gleiche Heilige Geist, der jeden Gläubigen bewohnt und auf dieser Grundlage sind wir auch in Christus eben eins. Dann in Römer 12, Vers 5 lesen wir, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Ja, es wird wirklich verglichen mit einem wirklichen Leib. Und hier sehen wir, wir sind untereinander Glieder. Und die Bibel erklärt uns das sehr genau, dass die Glieder des menschlichen Leibes ja auch unterschiedlich sind. Und so sind auch die einzelnen Gläubigen unterschiedlich ausgestattet und sind voneinander abhängig. Ja, auch unser Körper, das sind die einzelnen Glieder voneinander abhängig und so ist es auch beim Leib Christi. Das heißt, die einzelnen Glieder brauchen einander. Und das ist das, was wir uns auch vor Augen führen müssen. Wir brauchen einander in der Gemeinde. Es muss nicht jeder ein Prediger sein, es muss nicht jeder den praktischen Dienst schwerpunktmäßig haben, obwohl wir alle natürlich auch praktisch dienen. Aber Gott rüstet den einen mehr in die Richtung, den anderen mehr in die Richtung aus. Und so brauchen wir wirklich einander. Ich brauche für diese Predigt das Gebet von euch. Ja, und so, jeder braucht den anderen in bestimmten Situationen, Lebenssituationen, in denen er sich befindet. Und es ist schön, dass wir auf dieser Basis eben einander dienen dürfen. Ja, dass wir das wirklich als Vorrecht betrachten. Dass wir nicht denken, oh, jetzt muss ich den oder Bruder oder die Schwester wiedersehen. Ja, da passt mir die Nase nicht und hier passt mir die Aussprache nicht. Nein, dass wir gar nicht so denken, sondern dass wir sehen, jeder Einzelne ist in Christus. Er ist kostbar in Christus und wertvoll in Gottes Augen. Er ist geheiligt und zu Fülle gebracht, vollkommen gemacht. Und dass wir wirklich danach trachten, einander so zu sehen und dass wir auch danach trachten, dass wir den anderen dienen, dass sie dahin wachsen. Dass wir so dienen, wie Paulus es gesagt hat, dass jeder Mensch vollkommen in Christus dargestellt wird. Ja. Und diese Berufung ist wirklich eine hohe Berufung und eine schöne Berufung, die wir haben. Dass wir das wirklich tun dürfen, dass wir wissen dürfen, wir haben einen Dienst, der für andere wirklich einen Unterschied macht. Der für andere wirklich ein Segen ist. Und auch das wollen wir ganz praktisch anwenden oder nochmal rekapitulieren. Nämlich, überlege, wie du den Geschwistern dienen kannst. Ja, manchmal fragt man sich ja, was ist denn der Dienst, den ich habe? Und da dürfen wir wirklich drüber nachdenken, es auch dem Herrn bringen, dafür beten, ihm wirklich dieses Anliegen bringen, ich möchte den Geschwistern dienen. Ich möchte nicht nur mein Leben für mich leben und ich möchte nicht nur Dienst empfangen von den anderen, sondern ich möchte wirklich ein Segen sein für die anderen. Das ist nicht nur ein Segen und eine Freude, wenn Gott einen gebraucht, um anderen zu dienen, sondern es lenkt auch ab von den eigenen Sorgen und Nöten. Wenn ich mehr nachdenke über die anderen und wie ich ihnen ein Segen sein kann, bin ich weniger damit beschäftigt, mich um meine eigenen Sorgen und Nöte zu drehen. Also überlege, wie du ganz konkret den Geschwistern dienen kannst. Ja, die anderen Glieder der Gemeinde brauchen deinen Dienst. Also interessiere dich für sie, lerne sie besser kennen, wachse in der Liebe zu ihnen. Ja. Hier kann es auch wichtig sein, dass man auch wirklich mal sich traut, jemand zu sich zu Hause einzuladen, weil das ist oft ein Umfeld, in dem man wirklich die anderen besser kennenlernen kann, indem man sich austauschen kann und wirklich auch dann ja, mehr über die Nöte erfährt, über die Sorgen erfährt, auch in der Liebe zu ihnen wachsen darf. Ja, dass wir wirklich uns füreinander interessieren, dass wir uns nicht nur für die Gleichaltrigen oder die gleiche Interessen haben, interessieren, sondern dass wir wirklich ja, da auch offen sind, ja, auch wenn es irgendwie weltlich, menschlich gesehen gar nicht so passt, dass wir uns trotzdem nach den Geschwistern ausstrecken. Und dann ist es so, im Dienen merkt man, welche Gaben man hat. Ja, es gibt Gemeinden, die machen Gabentests. Da kriegen die Formulare, die sie dann ausfüllen, ja, und am Ende kommt dann raus, du hast vielleicht die und die und die Gabe. Tatsächlich ist es so, dass wir solche Gabentests nicht nötig haben und die können uns oft in eine ganz falsche Richtung führen, sondern im Dienen merkt man, ja, wie begabt man ist, in welche Richtung das geht, ja, wie man den Geschwistern dienen kann. Man merkt einfach, wenn man es tut, ja, das ist wirklich etwas, wo der Herr mich gebrauchen kann. Oder man merkt auch, okay, in dieser Richtung, das scheint irgendwie nicht so zu passen, nicht wirklich meine Berufung zu sein. Das merkt man oft erst dann, wenn man sich in Bewegung setzt und dient. Also diese Anwendung, ja, bezieht sich eben auf den Leib Christi, dass wir hier diese richtige Gesinnung haben, die Gesinnung eines Dieners. Und der Herr Jesus hat uns das vorgemacht, indem er sein Leben gelassen hat als Lösegeld für viele. Er ist gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und diese Haltung sollten wir haben, nicht, dass wir uns dienen lassen, sondern dass wir einander dienen, dass wir da Jesus nacheifern. Nun, wenn wir diese Themen betrachten, das, was wir in Christus haben, das, was wir in Christus sind, also unsere Identität in ihm, müssen wir uns immer vor Augen führen, dass wir das auch allgemein im Glauben erfassen sollen. In Römer 1, Vers 17 heißt es, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, diese ganzen Wahrheiten, das sind alles wunderbare Wahrheiten. Aber wie ich es erwähnt hatte, oft sind uns diese Wahrheiten gar nicht so sehr bewusst. Und sie sollen uns nicht nur bewusst sein, sondern wir sollen das im Glauben ergreifen. Das heißt, der Gerechte wird aus Glauben leben. So wie wir geglaubt haben, als wir zum lebendigen Glauben zum Herrn Jesus kamen. Ja, da haben wir geglaubt, dass er uns retten kann, dass er uns retten wird, wenn wir auf sein Evangelium vertrauen. So sollen wir auch weiterhin glauben und uns stützen auf all diese Wahrheiten und Verheißungen. Wir sollen sie im Glauben wirklich annehmen, immer wieder aufs Neue. Es kann sein, dass wir vielleicht eine Phase durchmachen, wo viele Nöte und Versuchungen im Vordergrund stehen. Und dann denken wir, ja, sind wir geneigt zu denken, ja, all das ist stärker, ja, als der Glaube oder all das andere. Wir schauen auf die Sorgen, so wie Jesus das gesagt hat, diese Nöte unterdrücken alles andere, die Sorgen und Nöte. Und dann sollen wir bewusst entgegen dem, was wir erleben, bewusst entgegen der Umstände, entgegen dem, was wir fühlen, glauben, das ist wahr. Das wirklich als Wahrheit annehmen, darauf vertrauen. Ja, uns das vor Augen halten, das kann auch wirklich bedeuten, dass wir diese Verheißungen hervorholen, in der Bibel nachschlagen, uns darauf stützen und zum Herrn sagen, Herr, ich möchte darauf vertrauen. Ich weiß, es ist wahr. Ich fühle mich gerade ganz anders. Ich fühle mich gerade nicht so, als hätte ich die Fülle und alles in dir. Aber ich will vertrauen darauf, dass es wahr ist und dass es stimmt. Und will im Vertrauen darauf auch handeln und leben. Und das ist die tagtägliche Herausforderung, dass wir aus Glauben leben. Wir sind geneigt dazu, aus Logik zu leben. Nehmen wir zum Beispiel Dinge, wo wir rechnen müssen. Ja? Zum Beispiel, dieses und jenes kann ich mir nicht leisten. Da muss ich ja, zum Beispiel mein tagtägliches Leben zu bewältigen, schaffe ich nur, wenn ich 40 Stunden pro Woche arbeite und so viel verdiene. Ja? Ich schaffe das aber nicht, wenn ich 30 Stunden arbeite. Ich weiß aber, ich habe einen wichtigen Dienst für den Herrn. Den kann ich aber nicht so ausfüllen, weil ich ja 40 Stunden arbeiten muss. Und jetzt kann es wirklich sein, dass ich sage, im Glauben, ich kürze die Zeit und mache den Dienst und strebe zuerst nach dem Reich Gottes. Und Gott kann dafür sorgen, dass die Mittel, die wir brauchen, dann zu uns kommen. Das ist Glauben. Ja, Glaube berechnet da eben nicht. Es ist nicht verboten, Berechnungen zu machen. Aber wenn wir bei der Berechnung zum Schluss kommen, es reicht nicht, dürfen wir trotzdem im Glauben diesen Schritt wagen. Und der Herr segnet den Glauben. Und so in ganz vielen anderen Bereichen. Ja, wenn wir zum Beispiel denken, ich kann nicht Zeugnis geben. Ich habe schon oft versagt, wo ich Zeugnis gegeben habe. Das wird auch das nächste Mal so sein. Ja, dann nehmen wir unsere Erfahrung, die Vergangenheit und sagen, das kann niemals klappen. Aber die Bibel sagt uns, dass der Herr uns da helfen kann. Dass der Herr uns gebrauchen möchte, dass wir Licht sind und dass wir jetzt entgegen dem, was wir in der Vergangenheit eben so erlebt haben, trotzdem glauben und vertrauen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass jeder ein Vollzeitevangelist wird, sondern ich meine das tagtägliche Zeugnis, zu dem wir aufgefordert sind, zu dem jeder Christ aufgefordert ist, wenn wir Menschen begegnen, sollen wir bereit sein zum Zeugnis für das Evangelium und der Herr kann das schenken und kann uns dazu befähigen. Ja. Oder wenn wir in bestimmten Situationen immer wieder negative Gedanken haben, dass wir dann sagen, ich kann gar nicht diese guten Gedanken haben, die negativen Gedanken kommen immer wieder und ziehen mich runter, dann dürfen wir uns trotzdem stützen auf das Wort, dürfen das für uns in Anspruch nehmen und dürfen dem Herr sagen, Herr, verändere du mein Denken und ich möchte bewusst mich stützen auf die Verheißungen und mich füllen mit Gottes Wort im Glauben, Gott wird auch Veränderung schenken. Genauso mit der Bibel. Ja, vielleicht ist es so, wir sind deprimiert, lesen Bibel, es sagt uns nichts. Lesen am nächsten Tag wieder Bibel, es sagt uns nichts. Und dann sagen wir, es bringt mir sowieso nichts. Ja, es hat mir die ganze Zeit jetzt nichts gebracht. Dass wir dann wirklich hingehen und sagen, Moment, der Herr hat versprochen, er wirkt durch sein Wort. Er hat versprochen, er verändert uns durch sein Wort. Ich rechne jetzt wirklich damit, er wird es tun. Wenn ich mich damit beschäftige, im Glauben, im Vertrauen, möchte ich diesen Schritt gehen. Und so ist allgemein das Leben als Christ ein Leben aus Glauben. Und das müssen wir lernen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir haben ja geglaubt, als wir zum Glauben kamen. Warum sollen wir jetzt anders weitermachen? Wir sollen genauso weitermachen, dass wir uns weiter im Glauben auf den Herrn stützen, auf all seine Zusagen und auf all seine Verheißungen. Und abschließend möchte ich mit einer großen Zusage, die wir alle sehr gut kennen, die uns aber, ich denke mal, jedem Einzelnen von uns wichtig ist, Römer 8, 37 bis 39. Aber in dem Allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, er hat uns versprochen, dass wir Überwinder sind. Und auch jetzt könnte man wieder sagen, Moment mal, in der und der Situation habe ich aber nicht überwunden. Die Bibel sagt uns, der Gerechte fällt siebenmal, aber der Herr richtet ihn wieder auf. Am Ende, an jenem Tag, wenn wir vor ihm stehen, dann werden wir als Überwinder vor ihm stehen. Das betrifft sich auf jeden wahren Gläubigen. Und das ist eine wunderbare Zusage. Und auch die Zusage, dass uns nichts von der Liebe Gottes scheiden kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gewalten, also noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Egal, was auch passiert und wie viele Versuchungen vor uns stehen, all das wird uns nicht von der Liebe Gottes in Christus Jesus scheiden. Und das zu wissen, das hilft uns auch jetzt, ihm nachzufolgen und ihm zu dienen. Denn er sorgt dafür, dass wir ans Ziel kommen und darauf dürfen wir uns stützen und ihm dafür Dank sagen und ihn loben und preisen. Vielen Dank.